Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und gleich Daniel Fiene aus den USA. Radio 1 Medienmagazin. Während in Hannover in dieser Woche die CeBIT lief, ist parallel dazu ein viel größeres Netztreffen zu Ende gegangen. Die South by Southwest Interactive. Das ist eher so ein Festival, denn eine klassische Messe. 30.000 Teilnehmer waren bis Dienstag in Austin in Texas dabei. Aktuell läuft jetzt noch das Musikfestival, bei denen 82.000 Teilnehmer erwartet werden. Auf diesem Festival ist einst Twitter groß herausgekommen. Medienmagazin-Hörer erinnern sich noch, Daniel Fiene hatte davon berichtet. Es ist das Who is Who der Tech-Szene. Und in diesem Jahr konnte im Rahmenprogramm ein Selfie mit Grumpy the Cat, die bekannteste Internetkatze, und ein Foto auf der Abrissbirne aus dem Musikvideo von Miley Cyrus machen. Daniel Fiene war dieses Jahr wieder dabei. Daniel, hast du auch beides gemacht?
Ja, hallo Jörg. Und was ich total bedenklich finde, mein Foto mit der Katze hat weniger Likes bekommen als mein Foto auf der Abrissbirne. Das Netz ist halt unberechenbar. Das habe ich auch wieder in diesem Jahr auf der South By erlebt. Und in diesem Jahr war das Festival wesentlich internationaler. Viele Länder haben noch große eigene Häuser eingerichtet, um sich zu repräsentieren. Die Delegation aus Deutschland, die war auch so groß wie nie. So gab es in diesem Jahr viele Chefredakteure von deutschen Online-Nachrichtenseiten, die sich das angeschaut haben. Auch die Internetfirmen haben mehr aufgetischt als im vergangenen Jahr. Und inhaltlich, da war echt alles dabei. Also da gab es zum Beispiel Schauspieler Kevin Bacon, der hat den Millennials, also den heute Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, so gerade 20 plus, erklärt, wie die 80er Jahre wirklich waren. Die Werbetreibenden haben sich damit beschäftigt, wie sie beim Internet der Dinge mitspielen können, also wie sie auch die Werbung auf unseren vernetzten Kühlschrank bringen können. Und es wurde auch mit dem Phänomen aufgeräumt, dass ein böser Tweet in Richtung einer Firma gleich ein Shitstorm ist. Also Unternehmen denken ja immer, dass ein böser Facebook-Kommentar gleich das komplette Geschäft kaputt macht. Aber Internetberater Gary Vaynerchuk nannte da zum Beispiel BP. Die konnten ja sogar total viel Öl ins Meer schütten und sind heute noch im Geschäft. Wie soll da ein böser Kundentweet mehr Schaden anrichten? Unternehmen müssten sogar Fehler in Social Media machen. Passiert ja auch, gerade wenn 22-jährige Praktikanten die Social Media Accounts betreuen. Das ist ja wirklich Alltag, ist also viel Wahres dran.
Aus der Ferne hatte ich den Eindruck, dass die South By in diesem Jahr politischer geworden ist. Nicht nur Julian Assange von WikiLeaks hat gesprochen, sondern auch Edward Snowden. Beide natürlich nicht direkt vor Ort, sondern reingeschaltet bei euch. Fangen wir mal mit Assange an. Hatte der noch was zu sagen?
Nee, ich fand ehrlich gesagt Assange total enttäuschend. Sein Vortrag lässt sich eigentlich mit zwei Sätzen zusammenfassen. Erstens, wir werden überwacht. Das ist ja soweit keine Überraschung. Und zweitens, dass in den USA laut Assange gerade ein Gesetz vorbereitet wird, wonach Medien nicht mehr über geleaktes Material von US-Geheimdiensten berichten dürfen. Diese Randnotiz in seinem Vortrag, die verhallte aber total.
Mehr Echo gab es dann offenbar ja für Edward Snowden. Wie zufrieden ist Snowden denn mit dem, was er nach seinen Enthüllungen über die Geheimdienstaktivitäten im Internet nun erreicht hat?
Also auf mich macht er den Eindruck, dass er sehr zufrieden ist, denn die ganzen Enthüllungen hätten erreicht, dass Firmen wie Apple, Google und Yahoo sich endlich hingesetzt hätten und ihre Dienste besser verschlüsselt hätten. Das würde uns zumindest vor Kleinkriminellen im Netz schützen. Snowden war ja via Videochat aus Russland zugeschaltet und sein Signal wurde über 5 Proxys umgeleitet.
Wegen der NSA-Gefährdung oder weswegen?
Ja, 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 ganz genau. Also, dass man ihn nicht orten kann. When it comes to what I do, again, the answer is absolutely yes. Regardless of what happens to me. Wenn es darum geht, ob ich die Informationen wieder leaken würde, ist die Antwort absolut ja, unabhängig davon, was mit mir passiert. Ich habe einen Schwur abgelegt, um die Verfassung zu unterstützen und zu verteidigen. Und ich habe mitbekommen, dass die Verfassung im großen Maßstab beschädigt wurde. Die Interpretation des 4. Amendments ist verändert worden, ist im Geheimen verändert worden. Von keine Durchsuchung und Beschlagnahmung ohne Grund in jede Durchsuchung ist in Ordnung. Darüber sollten wir alle Bescheid wissen. Also generell appelliert er, dass wir mehr Verschlüsselungstechnologien einsetzen sollten. Er machte aber klar, solange wir Dienste wie Facebook und Google kostenlos nutzen, setzen die ja auf Werbung. Und dann müssen sie wegen dieser Werbung die Verschlüsselung von meinem Ende der Verbindung zum anderen Ende der Verbindung unterbrechen, um die Werbung einzuspielen. Und hier ist immer auch ein offenes Tor für Geheimdienste da.
Nun ist es ja so, dass Edward Snowden in den USA vielleicht doch ein bisschen anders gesehen wird. Wie waren die Reaktionen auf Edward Snowden bei dir in Texas?
Also da war ich echt ein bisschen überrascht, denn es gab wirklich Standing Ovations für ihn. Er ist ja in riesigen Sälen übertragen worden. Und in den vergangenen Wochen habe ich hier in den USA eigentlich eher viel Kritik gegenüber Snowden gehört. Schließlich sei er ja ein Geheimnisverräter. Ich habe nach dem Talk auch deutschsprachige Zuhörer befragt.
Wie er persönlich gewirkt hat, fand ich sehr angenehm. Er wirkte überhaupt nicht defensiv. Edward Snowden wirkte sehr kämpferisch. Ich fand es super, dass er gesagt hat, er würde das wieder machen. Also er bereut seine Schritte nicht.
Das war ja so ein Crashkurs für irgendwie Verschlüsselungstheorien. Man hätte es viel mehr auf die politische Ebene heben müssen, dass man vielleicht irgendwie eine Art Watchman braucht in der Regierung, die halt genau sowas im Blick haben.
Ich glaube, der große Unterschied ist die Diskussion Europa-USA. Weil wir halt Regime schon hatten, die Leute ausspioniert haben, ist die Diskussion sicher schon weiter.
Ich glaube, Edward Snowden hat sich in seinem ersten US-Live-Interview an die Technikszene gewandt und nicht an die Politikszene, weil er glaubt, dass die Techies Änderungen herbeiführen können, nicht aber die Politik.
Nun soll ja in dieser Woche Facebook-Gründer Mark Zuckerberg in dieser Sache auch beim US-Präsidenten Obama angerufen haben und sich über Abhöraktivitäten beschwert haben. Das sei geschäftsschädigend, so wird er zitiert. Gab es ähnliche Reaktionen auch in Texas?
Überhaupt nicht. Die anderen Firmen reagieren hier eher achselzuckend, zumindest offiziell. Sie versuchen zu beschwichtigen. Eric Schmidt ist ja aktuell Google-Verwaltungsratschef. Der ist eigentlich gerade auf wilder Promotour für sein Buch The New Digital Age und er musste sich den Fragen der Zuhörer auch rund um die Abhöraffäre stellen. Er sagte hier lapidar, Google sei 2010 von den Chinesen angegriffen worden, 2013 von der NSA, das sei alles nichts Neues. Kritische Fragen gab es aber nicht nur hier, sondern in dieser Woche auch bei seinem Auftritt an der Uni in Stanford. Da war ich dabei und was ich echt spannend fand, fast jede zweite Frage der Studenten bezog sich auf die Affäre. Seine Antworten waren aber total dürftig. Er sagt, es sei besser, wenn Firmen Daten über dich speichern als die Regierung. Dass die Regierung aber zwischendrin mithört, das lässt er total außer Acht. Aber jetzt seien die Google-internen Leitungen aber angeblich abhörsicher.
Mhm. Du hast gesagt, dass in diesem Jahr viele Online-Chefredakteure aus Deutschland erstmalig auf der South By waren. Also zum Beispiel ja auch Jochen Wegner von Zeit Online. Was gab es denn über Journalismus zu lernen?
Ja, zwei Sachen fand ich da persönlich spannend. AP-Fotograf David Guttenfelder ist der erste westliche Journalist, der Nordkorea bereisen darf. Und neben seiner normalen Arbeit als News-Fotograf, da postet er auch viele Impressionen aus dem Land auf Instagram. Er sagte, im Moment ist das Land noch ein schwarzes Loch für alle, aber das könne er jetzt mit seinen Social-Media-Fotos ändern. Spannend auch, was ja bei der New York Times passiert. Die hat ja den Abgang von zwei namhaften Journalisten zu verkraften, zum Beispiel Datenanalyst Nate Silver, der ja als einer der wenigen die US-Wahl richtig vorhersagte. Er ging ja zusammen mit seinem kompletten Blog zum Sportnetzwerk ESPN. Da fragt man sich ja, warum? Und er sagte, er hat mit den ESPN-Managern viel intensiver über gute Inhalte reden können, als das mit der Crew bei der New York Times möglich gewesen ist. Und in der New York Times haben sie aufgehört, Geld zu investieren. Zum Beispiel ganz simpel wollte er für sein Team einen Microsoft Office haben, aber da haben sie ihm gesagt, er soll doch Open Office nutzen. Und er sagt, das ist einfach eine Grundhaltung, wenn man ein Analyst ist, da braucht man einfach eine gewisse Qualitätssoftware. Und immerhin hat die Zeitung mit ihm $10,000 im Monat verdient. Und da sollte doch so eine Lizenz drin sein. Und er sagt, diese Grundhaltung ist ein großes Problem heute im traditionellen Journalismus. Sein Kollege, der Tech-Journalist David Polk, der ist ja zu Yahoo gewechselt. Und ich habe ihn richtig gerne bei seiner Arbeit beobachtet, denn im Yahoo-Haus hat er tolle Interviews geführt, war richtig begeistert. Und dem Kollegen Richard Gutjahr hat er für dessen YouTube-Channel gesagt, warum er die New York Times verlassen hat, obwohl das ja eigentlich die Prestigeheimat für Journalisten ist.
I said, what are you thinking of my doing, like a column? And they're like, yes. And I'm like, or are you thinking of a whole website? And they're like, absolutely. I'm like, would there be an app? Of course. Would we do a conference? Why not? I mean, that was the entire conversation. And it was clear that they didn't want to just hire me. They wanted to give me responsibility. They wanted me to build something, which I've never had the chance to do.
Yahoo habe also auch ihm viel mehr Freiheiten gelassen und da frage ich mich, was würden wir in Deutschland denn diskutieren, wenn ein guter Journalist zu einem Netzkonzern wechseln würde, um dort Journalismus zu machen? Ich glaube, wir hätten eine große Abhängigkeitsdebatte, wobei die meiner Meinung nach falsch wäre. Immerhin gibt es Interessenskonflikte genauso, wenn du bei einem Verlag oder einem Medienhaus arbeitest, das ja auch andere Geschäfte betreibt. Da kommt also noch eine spannende Debatte auf uns zu.
Ich kann mich erinnern, letztes Jahr warst du so ein bisschen begeistert von diesen Sachen, die man sozusagen mit sich rumtragen kann, den Wearables. Was war in diesem Jahr zu hören?
Also es ging auch weiter natürlich noch um Google Glass und die Smartwatches und Fitness-Tracker, die man so halt bei sich trägt, eben diesen Wearables. Aber in diesem Jahr ging es noch weiter, nämlich die Embeddables, also wieder ein neuer Begriff, an den wir uns gewöhnen müssen. Also Technik, die wir in den Körper implantieren lassen. Und das war auch so ein Moment für mich, an dem ein wenig der Schauer über meinen Rücken runterlief. Der Präsentator hat nämlich in der Halle mit rund 1500 Leuten gefragt, wer sich denn sein Smartphone implantieren lassen würde. Ein Drittel der Personen haben aufgezeigt. Der Präsentator musste da grinsen. Vor 4 Jahren haben nur halb so viele gesagt, dass sie dazu bereit sind. Und in 4 Jahren erwartet er, dass jeder Zweite auf der South By bereit wäre, sich sogar Technik in den Körper implantieren zu lassen. Naja, ich bin da mal ein bisschen skeptisch.
Ja gut, Herzschrittmacher sind ja sowas Ähnliches, aber das ist wahrscheinlich nicht gemeint. Dani Fine, vielen Dank in die USA für deinen Bericht von der South By Southwest. Und dann gucken wir nochmal, was in 4 Jahren dann wirklich im Körper implantiert ist. Tschüss.
Tschüss. Crossing.